Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Mittwoch, dem 31. August auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Die Todeszellen von Syrien. Amnesty International dokumentiert massive Menschenrechtsverletzungen in syrischen Gefängnissen. Einmal kriminell heißt nicht immer kriminell. 100 Jahre Bewährungshilfe im Kanton Bern. Und verlorene Leben. Eine eindrückliche Ausstellung dokumentiert die Schicksale von Verschwundenen und deren Angehörigen. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön hört ihr zu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Reaktionen auf den Atombeschluss der Ständerätlichen Umweltkommission sind wie zu erwarten sehr gemischt. Bürgerliche begrüßen den Beschluss, ein Hintertürchen für die Kernkraft offen zu lassen. Linke und Grüne kritisieren den Entscheid. Die Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission UREK des Ständerates hat den Nationalrat und den Bundesrat im Vorhaben, aus der Kernenergie auszusteigen, weitgehend unterstützt. Sie will aber die Möglichkeit offen lassen, dass eine neue Generation von Atomkraftwerken mit verbesserter und sicherer Technologie allenfalls doch noch bewilligt werden könnte. Falls sich dieser UREK-Ständerat-Vorschlag durchsetzen würde, hätte das zur Folge, dass durch die vage Formulierung neue Streitereien um die Atomzukunft vorprogrammiert sind. Für Politexperten zeigt die Abschwächung des Atomausstiegsszenarios, dass das Thema ein halbes Jahr nach der Katastrophe von Fukushima offenbar nicht mehr so stark die Emotionen bewegt. Die Wiederinbetriebnahme des AKW Mühlebergs nach der Sommerrevision hingegen bewegt immer noch. Die außerparlamentarischen AKW-Gegner, aber auch linke und grüne Parteien fordern, dass die geplante Wiederinbetriebnahme gestoppt wird. Zwar seien einige Mängel behoben worden, doch die Kernkraftanlage bleibe unsicher. Insbesondere neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit einer potenziellen großen Naturkatastrophe sind in die gegenwärtige Revision noch nicht eingeflossen. Die AKW-AD-Bewegung will deshalb mit einer Sitzblockade am kommenden Wochenende ihren Forderungen Nachdruck verleihen. In Aarau haben heute deutsche Aktivistinnen gegen den Steuerdeal zwischen der Schweiz und Deutschland protestiert. Der Anlass war ein Besuch des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Aarau. Sie übergaben dem Ministerpräsidenten eine Petition mit 50.000 Unterschriften, die fordert, den Deal abzulehnen. Das Steuerabkommen hat im Moment noch nicht die nötige Mehrheit im Deutschen Bundesrat. Die Stimme des frisch gewählten grünen Ministerpräsidenten Kretschmann hat in diesem Gremium eine große Bedeutung. Kretschmann hat gegenüber den Protestierenden gesagt, er äußere sich noch nicht, wie er stimmen würde. Er sei zwar gegen Steuerhinterziehungen, aber der Status quo müsse ebenfalls bekämpft werden. Beim Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland geht es um einen Kompromiss, der deutschen Steuersündern eine Amnestie anbietet, wenn sie eine Ablasszahlung leisten. Vielen deutschen Steuerzahlern geht dieser Kompromiss zu wenig weit. Wir werden im Rabe Info morgen noch detailliert darüber berichten. Die USA soll den Opfern von medizinischen Experimenten in den 40er Jahren Entschädigungen zahlen. Das fordert eine internationale Kommission. Wie schon vor einem Jahr bekannt wurde, haben die Amerikaner zwischen 1946 und 1948 in Guatemala unmenschliche Tests an Hunderten von Gefangenen, Soldaten und Insassen von psychiatrischen Kliniken gemacht. Die Opfer wurden mit Geschlechtskrankheiten wie Syphilis infiziert. Danach studierte man die Wirkung von Penicillin oder die Krankheitsverläufe von Unbehandelten. Dabei starben über 80 dieser unfreiwilligen menschlichen Versuchskaninchen. Die Experimente wurden jahrzehntelang geheim gehalten. Nun rollt eine internationale Ethikkommission die Vorgänge auf. Wir kommen noch zum Wetter. Es bleibt sonnig und relativ warm. Am Nachmittag zeigen sich etwas mehr Wolken. Die Temperaturen betragen maximal 24 Grad. Morgen Donnerstag wird es wechselnd bewölkt. In der Region Bern bleibt es voraussichtlich trocken. Erst am Abend steigt das Risiko auf Niederschlag. Das Thermometer zeigt höchstens 23 Grad. Übermorgen Freitag soll die Bewölkung dann zunehmen, zuweilen kann es regnen. Am Nachmittag zeigt sich dann wieder vermehrt die Sonne. Es bleibt maximal 23 Grad. Das Wochenende beginnt voraussichtlich sonnig und warm. Im Laufe des Sonntags steigt die Wahrscheinlichkeit auf Regen und Gewitter.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. Die Zahl der Toten in Syrien steigt. Seit Monaten gehen die syrischen Sicherheitskräfte mit brutaler Gewalt gegen die Protestbewegung vor. Nach Angaben der UN-Hochkommissarin für Menschenrechte sind bisher über 2200 Menschen getötet worden. Doch nicht nur auf den Straßen, auch in den Gefängnissen werden laut Amnesty International massive Menschenrechtsverletzungen begangen. Es werde gefoltert und gemordet. Amnesty ist alarmiert und fordert die Vereinten Nationen, die UNO, zum Handeln auf. Wilmar Rall berichtet.
Seit Beginn der Demonstrationen Mitte März sind in syrischen Gefängnissen mindestens 88 Häftlinge gestorben, darunter 10 Kinder. Bei über 50 Personen gäbe es zudem Hinweise auf systematische Folter und Misshandlung. Dies dokumentiert Amnesty International in ihrem neuen Bericht «Deadly Detention». Amnesty hat aus verschiedenen Quellen Informationen und Videomaterial gesammelt, mit denen sie ihre Vorwürfe gegen das syrische Regime stützen, so Reto Rufer, Kampagnenkoordinator für Syrien.
Amnesty-Delegierte waren an den syrischen Grenzen in Libanon, in der Türkei, haben dort mit vielen Flüchtlingen aus Syrien gesprochen. Teilweise war es auch möglich, mit Personen in Syrien direkt per E-Mail, per Telefon zu kommunizieren und zum Dritten auch über Syrerinnen, Syrer, Menschenrechtsverteidiger, die im Ausland leben.
Gemeinsam war den Opfern in den Gefängnissen, dass sie alle direkt oder indirekt an der Protestbewegung gegen das Regime von Bashar al-Assad beteiligt waren. Offenbar ging es den syrischen Behörden nicht nur darum, die Gefangenen mit Folter zu Geständnissen zu zwingen.
Ja, man muss diese Folterungen wohl im Kontext sehen der Gewalt, die das syrische Regime auch auf der Straße ausübt. Dort wird ja auf die Demonstrierenden geschossen, regelmäßig, zum Teil auch bei Begräbnisumzügen. Und ich denke, es geht schon um das Streuen von Terror, um Einschüchterung, um das Statuieren von Exempeln zur Abschreckung mit dem Ziel, eben diese Protest- und Oppositionsbewegung mundtot zu machen.
Diese 88 Todesfälle seit Anfang April bedeutet laut Amnesty eine drastische Zunahme. In den letzten Jahren habe man von jeweils 5 Toten in syrischen Gefängnissen pro Jahr erfahren. Auf der Basis des Berichts Deadly Detention fordert Amnesty deshalb vom UNO-Sicherheitsrat, im Falle Syriens endlich zu handeln.
Der UNO-Sicherheitsrat hat sich ja bis jetzt noch auf keine Resolution einigen können, die Syrien verurteilt und die griffige Maßnahmen enthält. Und mit diesen griffigen Maßnahmen meinen wir die Verfügung eines weltweiten strikten Waffenembargos, das Einfrieren sämtlicher Vermögenswerte des Assad-Regimes, einschließlich des Präsidenten und insbesondere den Auftrag an den Internationalen Strafgerichtshof zu ermitteln betreffend der mutmaßlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie das der UNO-Sicherheitsrat übrigens im Falle Libyens ja getan hat.
Die Schweiz und die EU haben bereits weitreichende Sanktionen gegen das syrische Regime beschlossen, darunter ein Waffen- und ein Ölembargo. Und auch die USA hat nun angekündigt, den Druck auf Syrien nochmals zu erhöhen. Washington hat das Vermögen von Assad-Vertrauten eingefroren und US-Bürgern Geschäfte mit Regierungsangehörigen verboten. Dies sei zu begrüßen, meint Reto Rufer, aber es reiche bei weitem nicht.
Ich denke, es ist schwierig für die EU und auch für die USA, weil die größten Hebel betreffend Syrien nicht von diesen Ländern ausgehen, sondern eben von Russland namentlich. Und da kommt dem UNO-Sicherheitsrat eben die entscheidende Bedeutung zu. Wenn dann Russland und allenfalls China ganz allein dastehen würden, um sich Sanktionen zu verweigern, dann ist nicht klar, ob sie sich derart exponieren würden als Verbündete eines offensichtlich brutalen Regimes. Deshalb geht die Online-Petition von Amnesty auch an Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates, die sich bisher einer griffigen Resolution ebenfalls nicht angeschlossen haben, namentlich Brasilien, Indien und Südafrika. Die Idee dahinter ist, dass wenn sich diese doch gewichtigen Länder den Forderungen nach griffigen Sanktionen anschließen würden, dass dann der Druck auf China und insbesondere Russland zu stark werden würde.
Den Bericht Deadly Detention, Bilder und Videos, aber auch die Online-Petition von Amnesty International wird ab Mittag auf der Homepage www.amnesty.ch aufgeschaltet sein.
95,6. Rabe Info.
Früher wurden Straftäter einfach weggesperrt oder hingerichtet. Einmal kriminell, immer kriminell war die gängige Ansicht. Das aber ist lange her. Im 19. Jahrhundert setzte sich langsam die Überzeugung durch, dass straffällige Menschen wieder in die Gesellschaft reintegriert werden können. Und deshalb wurde vor genau 100 Jahren die staatliche Bewährungshilfe geschaffen. Zu diesem Jubiläum gibt es eine Buchpublikation und eine Ausstellung im Kornhausforum über die Bewährungshilfe im Kanton Bern. Wilmaral hat sich dort umgehört.
Sind die Computerprogramme lizenziert, die Sie benutzen? Nehmen Sie ein Geschenk an, von dem Sie denken, dass es gestohlen ist? Entsorgen Sie den Müll sachgemäß? Fälschen Sie Unterschriften? Wurden Sie von der Polizei erwischt? Mussten Sie Bußen bezahlen? Konsumieren Sie illegale Drogen? Kiffen Sie? Übertreten Sie Gesetze?
Wie die Wanderausstellung Bedingte Freiheit im Kornhausforum zeigt, wir alle verstoßen manchmal gegen das Gesetz. Trotzdem müssten wir nicht lebenslänglich weggesperrt werden. Ja, logisch, werden Sie jetzt denken, aber das war nicht immer so. Erst seit dem 19. Jahrhundert glaubt man daran, dass straffällig gewordene Personen wieder in die Gesellschaft reintegriert werden können.
Dahinter steckt eine aufklärerische Idee des Menschen. Er ist besserungsfähig. Er muss aber dazu auch die Mittel erhalten. Das heißt, in der Regel ist es Arbeit. Arbeit wurde als sehr wichtiges Instrument zur Wiedereingliederung betrachtet. Aber natürlich benötigt er dazu eine Ausbildung, einen Wohnort, materielle Bedingungen, die es ihm erlauben, wieder in der Gesellschaft funktionsfähig zu werden.
Das sagt Brigitte Studer, Historikerin und Professorin an der Universität Bern. Sie hat die 100-jährige Geschichte der Bewährungshilfe im Kanton Bern aufgearbeitet. Im Jahre 1911 wurde sie als sogenannte Schutzaufsicht gegründet.
Bis dahin war das eine Aufgabe, die Freiwillige übernommen hatten, also Philanthropen, kirchliche Kreise. Leider war das nicht so erfolgreich, also sie waren zu wenig kontinuierlich, sie hatten zu wenig Ressourcen. Und nach der Jahrhundertwende hat der Kanton diese Aufgabe übernommen, diese doppelte Aufgabe, einerseits die Menschen wieder zu reintegrieren und gleichzeitig auch die Gesellschaft vor diesen Menschen zu schützen.
Zum ersten Mal hatten die Straffälligen die Möglichkeit, sich zu bewähren und so früher aus der Haft entlassen zu werden. In ihren jungen Jahren arbeitete die Bewährungshilfe aber noch nach anderen Grundsätzen, als sie das heute tut. Bis in die 70er Jahre standen noch Kontrolle, moralische Erziehung und Disziplin im Vordergrund.
Bis dahin war es zum Beispiel üblich, dass die Bewährungshilfe unangemeldete Hausbesuche durchführten, also in die Privatsphäre der Betroffenen eindrangen, ihnen auch Verbote auferlegten und natürlich immer wieder drohten mit der Rückversetzung.
Solche disziplinarischen Maßnahmen gerieten im Zuge der 68er-Bewegung immer mehr in Verruf. Nicht nur die Bewährungshilfe, sondern die Fürsorge ganz allgemein wurden immer lauter und heftiger kritisiert.
Die Anstaltskritik, die Kritik des Autoritarismus, des Paternalismus, der Bewährungshilfe, das hat sich ausgewirkt auf die Berufspraxis. Bewährungshilfe ist ja in erster Linie Sozialarbeit. Und in den 70er Jahren wurde es auch Usus, dass die Mitarbeitenden eine professionelle Ausbildung im Bereich der Sozialarbeit aufweisen konnten.
Die Methoden der Bewährungshilfe haben sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. Die Hauptziele aber sind die gleichen geblieben. Einerseits die Reintegration der Straffälligen und andererseits die Vermeidung von Rückfällen, so Michael Imhof, Co-Leiter der Abteilung Bewährungshilfe und Strafvollzug des Kantons Bern.
Schwerpunkt ist, dass man schaut, warum ist es zu einem Delikt gekommen und entsprechende Maßnahmen plant und umzusetzen versucht, damit das nicht wieder vorkommt. Es kann sein, dass man eine Tagesstruktur suchen muss für jemanden, der auf der Gasse herumhängt. Es kann ein Beschäftigungsprogramm sein. Wenn es um persönliche Defizite geht, kann das Verhaltenstraining sein oder Therapie. Schulden immer wieder ein Thema, wo man schauen muss, wie kann man das regeln.
Michael Imhof beschreibt die Arbeit der Bewährungshilfe als Gratwanderung zwischen der Sehnsucht der Gesellschaft nach Nullrisiko und dem Anspruch, Straffälligen eine zweite Chance zu geben. Aktuell unterstützt die Berner Bewährungshilfe rund 530 Personen.
Ihr 100-jähriges Jubiläum feiert die Bewährungshilfe des Kantons Bern mit der Wanderausstellung «Bedingte Freiheit», derzeit im Berner Kornhausforum, und der Buchveröffentlichung «Zwischen Aufsicht und Fürsorge» von Brigitte Studer und Sonja Matter.
Rabe Info 95,6.
Eine Frau putzt das Grab ihres Mannes. Er ist im Balkankrieg verschwunden. Seine sterblichen Überreste konnte sie erst Jahre später identifizieren. Dies ist ein Bild und eine Geschichte der Ausstellung «Missing Lives». Sie zeigt Bilder von Menschen, die ihre Angehörigen im Westbalkan verloren haben, und sie erzählt Geschichten von der Suche nach vermissten Menschen. Shine Mackay hat sich die Ausstellung angesehen und wollte mehr über den Suchdienst des Roten Kreuzes wissen.
Die Ausstellung steht mitten im öffentlichen Raum auf dem Berner Waisenhausplatz. Dort, wo man sich an der Mittagssonne zum Essen trifft oder auf den Bus wartet. Dort stehen große Fotowände, welche 15 verschiedene Geschichten von Menschen erzählen, deren Angehörige vermisst werden oder wurden, erzählt Urs Frieden vom Schweizerischen Roten Kreuz SRK.
Also das sind Fotos des bekannten Fotografen Nick Danziger. Und diese Wanderausstellung, die war schon in großen europäischen Städten, und man sieht die Betroffenen der Verschwundenen, also alles Leute, die ihre Angehörigen noch vermissen. Und man sieht jetzt, wie sie warten, wie sie hoffen, wie sie sich wünschen, dass man endlich mal etwas findet. Also man muss ja davon ausgehen, dass sie nicht mehr leben, dass sie in irgendeinem Massengrab wieder auftauchen.
Warum steht so eine Ausstellung im öffentlichen Raum?
Wir wollten, wie auch in anderen Städten, bewusst in den öffentlichen Raum, um die Leute dort zu erreichen, dass also auch spontane Besuche zustande kommen. Also nicht, dass man sie irgendwo in einem Museum mit sehr wenig Zuschauern aufstellt, sondern dass man sie wirklich im öffentlichen Raum aufstellt. Und einer der Gründe ist ja auch, den Druck zu erhöhen auf die verschiedenen Regierungen, dass man das Problem der Verschwundenen und die Suche nach den Verschwundenen, dass man das ernst nimmt, dass man das vorantreibt. Das geht ja schon so viele Jahre. Da ist es wichtig, dass all die Angehörigen, damit die endlich mal wissen, wo die Verschwundenen überhaupt sind.
Wie kann denn eine Ausstellung im öffentlichen Raum Druck auf eine Regierung erhöhen?
Es ist natürlich wichtig, dass man das Thema immer aktuell behält, dass man das nicht vergisst, weil es eben schon so jahrelang her ist. Es gab ja Kriege im Westbalkan, die waren schon Anfangs der 90er Jahre. Das ist jetzt doch schon zum Teil schon 20 Jahre her. Und es ist wichtig, dass man das immer wieder in Erinnerung ruft. Da gibt es noch so und so viele Verschwundene. Allein in der Schweiz warten über 100 Angehörige, also die dann später mal in die Schweiz geflüchtet sind, warten auf irgendwelche Nachrichten, auf ein Zeichen, zum Beispiel, dass man eben bei einem Massengrab die Gebeine wieder zuordnen kann.
Auf die Suche nach den vermissten Menschen macht sich der Suchdienst des Roten Kreuzes. Er ist international vernetzt, denn jedes nationale Rote Kreuz betreibt einen Suchdienst. Die Suchdienste haben eine gemeinsame Datenbank, mit der sie die Suchanfragen bearbeiten und abgleichen können. Alleine beim Schweizerischen Roten Kreuz warten über 100 Menschen aus dem Westbalkan auf ein Zeichen über den Verbleib ihrer Angehörigen. Weltweit sind mindestens 15.000 Schicksale aus dieser Region ungeklärt. Nicole Windlin leitet den Suchdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes. Sie erzählt, wie eine Suche nach einer vermissten Person vor sich gehen kann.
Auf jeden Fall brauchen wir immer transparente Informationen, was passiert ist, damit wir auch einschätzen können, wo und wie sollen wir suchen und was haben wir für Möglichkeiten. Braucht oftmals auch ein Einsteigen wieder in die oft schmerzhafte Vergangenheit, sich zu erinnern, wie ist es damals passiert, mit wem waren wir noch in Kontakt, wer waren die Nachbarn und sich wieder auch in den Ort, wo der letzte Kontakt war, zu versetzen. Und dann bei den Verschwundenen im Westbalkan, wenn es dann in den Bereich Identifikation geht, wo dann wirklich die sterblichen Überreste eigentlich identifiziert werden und den Familien zurückgegeben werden, dann ist es dann noch viel detaillierter, weil dann müssen die sogenannten Antemortem-Data aufgenommen werden, von Zahnstellung bis spezifische Merkmale, Haare, Hautfarbe, die letzten Kleidungen, Schuhe, Schmuck etc.
Diese Erinnerungsarbeit sei für die Betroffenen oft sehr schmerzhaft. Die Familien von Vermissten würden den Prozess jedoch schlussendlich meistens als befreiend bezeichnen. Vor allem dann, wenn die vermisste Person gefunden wurde und die Ungewissheit so ein Ende hat. Wer sich beim Suchdienst meldet, wird vom Roten Kreuz auch psychologisch begleitet.
Darüber zu sprechen, was es heißt für die Familie, was es auch heißt, dass in der Familie auch ganz verschiedene Arten und Weisen von Reaktionen darauf stattfinden können, um mit dem umzugehen. Wir versuchen zu begleiten, damit die Leute irgendwie damit leben können. Aber ich denke auch, die Suche selber ist immer schon ein wichtiger Prozess, weil oftmals die Personen dann auch wirklich das Gefühl haben, okay, zumindest habe ich jetzt alles gemacht, was in meiner Macht steht.
Sagt Nicole Windlin, Leiterin des Suchdienstes beim Schweizerischen Roten Kreuz. Der Suchdienst sucht nach vermissten Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten weltweit. Auch Menschen, die ihre biologischen Eltern suchen oder Familien, die sich in einem Streit verloren haben, können eine Suchanfrage aufgeben. Die Ausstellung mit den Angehörigen der Vermissten aus dem Westbalkan ist noch bis am Sonntag auf dem Berner Waisenhausplatz zu sehen. Morgen Donnerstag findet im Käfigturm eine Informationsveranstaltung zum Thema statt. Mit dabei sind dort unter anderem der kosovarische Dichter Bardek Berisha und der Berner Schriftsteller Pedro Lenz. Mehr Infos gibt es online unter www.srk.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das letzte Rabe-Info im August 2011. In der Redaktion waren Cheyenne Mackay, Wilma Rall und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen wie immer um 11 auf Radio Bern. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.